Ja, bevor es noch heißer wird, beginne ich jetzt einfach. Ja, willkommen zu dieser zweiten Lesung von Judith Kuckhardt. Mein Name ist Renate Giacomuzzi. Ich habe die Ehre und Freude, Judith Kuckhardt hier jetzt einzuführen, zu begleiten. Beziehungsweise haben wir beschlossen, dass wir heute keine klassische Einführung machen, sondern lieber ein kurzes Gespräch, weil sie allgemeine Informationen, die sie zu Judith Kuckhardt und ihrem Werk, man kann so viel googeln und sie hat eine wunderbare Homepage. Und ja, können auch nach der Veranstaltung Fragen an Sie stellen, wenn Sie noch möchten. Judith Kuckhardt hat gestern aus ihrem letzten Roman gelesen, Café der Unsichtbaren. Heute wird sie aus einem Werk lesen, das genau vor 10 Jahren erschienen ist, 2013. Und dieses Buch war tatsächlich auch ein ganz persönlicher Wunsch von mir. Und dieser Wunsch ging prompt in Erfüllung. Mhm. Und ich habe mir dann gedacht, ja, wenn das Leben immer so einfach wäre.
Ja. Die richtigen Leute anrufen.
Ja, dann wäre man wunschlos glücklich. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob wunschlos glücklich sein wirklich glücklich macht. Mhm. Und da sind wir schon mitten im Thema. Der Roman heißt Wünsche. Und es geht nicht nur um Wünsche, es gibt auch Figuren, die heißen Wünsche, es ist ein Familienname, es gibt ein Kaufhaus, das heißt Wünsche. Und ja, und es gibt in diesem Buch, ich fange jetzt schon einmal an, einfach gleich mal mit der ersten Frage, es wird viel von Wünschen geschrieben, gesprochen. Das Wort Sehnsucht kommt viel seltener vor, aber du erwähnst, also mindestens zweimal sprichst du das, nicht du, also es wird einfach im Text angesprochen, dass es einen Unterschied zwischen Wunsch und Sehnsucht gibt. Und das hat mich natürlich auch dann gleich angeregt, nachzudenken, was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied? Ja, ich habe mir so einiges gedacht, aber ich frage jetzt einfach dich, wie würdest denn du das beschreiben?
Also ich weiß nicht mehr, was ich im Buch geschrieben habe, das ist 10 Jahre her. Aber ich finde, Wünsche haben eine andere Energie als Sehnsucht. Wünsche sind im Grunde potenzielle Handlungen und Sehnsucht hat eher sowas, hat bestimmt einen schönen Schmelz und man sieht vielleicht auch ein bisschen nett aus, wenn man sehnsüchtig blickt und nicht, wenn man wunschvoll blickt. Das hat bestimmt immer was Herausfordernderes. Ich glaube, als Handlungsanleitung sind Wünsche immer besser als Sehnsüchte. Und Wünsche drängen auch extrem auf Erfüllung und ich glaube, Sehnsüchte fühlen sich auch ganz wohl mit dem Unerfülltsein. Wenn ich mir was wünschen dürfte, heißt das allerdings, käme ich in Verlegenheit, was ich mir denn wünschen sollte, eine schlimme oder gute Zeit. Sie haben Glück, dass ich nicht singe. Und dann geht es, glaube ich, weiter. Aber wenn ich gar zu glücklich wäre, hätte ich Heimweh nach dem Traurigsein, also eigentlich Sehnsucht nach dem Traurigsein. Sie kennen das Lied, ne? Marlene Dietrich? Nee? Ich singe es auch nicht, man weiß wirklich nicht.
Ja, vielen Dank. Ja, Wünsche sind potenzielle Handlungen, das ist ein Zitat. Ich erinnere mich an ein Projekt, das du gerade im Augenblick machst mit Studierenden aus Duisburg und Wuppertal. Genau, und ich habe die Projektbeschreibung gelesen und gedacht, aha, also Sehnsüchte sind keine potenziellen Handlungen. Und vielleicht sind Sehnsüchte ja auch etwas, das ist so ähnlich jetzt auch beschrieben, das eigentlich in die Vergangenheit gerichtet ist, oder? Man kann sich nur noch weiter sehnen, das man aus der Vergangenheit kennt. Mhm. Und ja, insofern auch immer ein bisschen was Trauriges dabei. Der Roman ist aber ganz erstaunlich in einem, also es gibt eine Buchbesprechung zu diesem Roman in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich habe das ein bisschen zurückgeblättert und da steht, glaube ich, der Roman ist geschrieben in einem anmutigen Ton und tatsächlich ist der Ton, er ist locker, er ist nicht beschwerlich. Also man fühlt sich richtig wohl mit den Figuren, deshalb mag ich ihn auch so gern. Aber in diesem lockeren, anmutigen Ton werden sehr, sehr schwere Themen angesprochen. Und darunter auch das Thema Kindermissbrauch. Und das kommt aber so nebenher, dass ich mich gefragt habe, ich habe dir sogar unterstellt, ob du vielleicht uns Leserinnen auf die Probe stellst, ob wir es merken, ja, gehen wir darauf ein oder verdrängen wir es lieber, so wie wir es tatsächlich in der Gesellschaft mit solchen Themen tun. Und ich habe mir dann daraufhin nochmal wirklich alle Buchbesprechungen, die ich gefunden habe, zu diesem Roman durchgeschaut. Das Thema kommt nicht vor. Es wird nirgends angesprochen. Es werden alle Figuren besprochen, was da passiert und die Hauptfigur Vera und so weiter. Und Sie werden gleich was daraus hören, aber das Thema kommt tatsächlich nicht vor. Ja, Frage an dich. Hast du das geplant?
Nee, ich glaube, planen kann man sowas nicht. Es hat wahrscheinlich, natürlich kommt es vor und es hat ganz einfach auch was mit der eigenen Schamgrenze zu tun, wie weit man geht in der Haltung. Und ich denke, dass so Sachen, die so in der Haltung, dass man sagt, so, das ging jetzt überhaupt nicht oder das geht jetzt überhaupt nicht, sondern dass die, dass man eigentlich versucht, in einer, dem Ganzen einer poetischen Andeutung eine ganz andere Größe und Dimension zu geben. Das habe ich aber echt nicht geplant. Ich glaube, eher war es eine Schamgeschichte auch und es war dann auch so eine, ich glaube, es ist beim Lesen ja immer so, dass man auch immer sich selber liest. Und die Leute, die das lesen können, die lesen es und die, die es nicht lesen wollen, habe ich nicht die Aufgabe, sie mit der Nase drauf zu stoßen. Das finde ich einfach übergriffig. Ich glaube, es bleibt in dieser, wie soll ich das sagen, in dieser empfindsamen Diskretion. So. Hoffe ich.
Ja. Danke. Dann, ich glaube, die Zeit schreitet voran und alle sind schon gespannt und ja, wir machen jetzt einfach mal Lese.
Also ich danke. Ich bin Ihnen nicht böse, wenn Sie rausgehen. Es ist wirklich wahnsinnig heiß. Und wir können es auch so machen, ich frage alle 10 Minuten, können Sie noch? Dann höre ich nämlich einfach auf und Renate und ich plaudern noch ein bisschen. Das ist vielleicht etwas kühler. Also wie gesagt, der Roman ist 10 Jahre alt und von 2013. Ich hab Abschnitte rausgesucht, denen man vielleicht auch so in 35 Minuten folgen kann. Ich habe, als ich es geschrieben habe, versucht, auf den ersten 10 Seiten das gesamte Ensemble vorzustellen. Und das ist mit einer extremen Schnitttechnik. Das mache ich jetzt nicht. Ich werde nur die Vera, also extrem Vera, die Hauptfigur, und ihren Mann Karatsch Ihnen vorstellen, bis zu einem bestimmten Punkt, wo Sie sich dann auch eine Vorstellung machen können, wie das Leben mit Vera nach diesem Silvester weitergehen könnte. Es ist also Silvestermorgen. Sie schließt den obersten Knopf des Mantels. Winter. Auch die Autos stehen jetzt länger im Dunkeln. Heute ist Silvester und an Silvester hat sie Geburtstag. Meine Frau ist noch immer so schön wie früher, sagt Karatsch, nur braucht sie jetzt etwas länger. Karatsch ist 1,96 groß. Wenn er lächelt, zieht er den linken Mundwinkel höher als den rechten. Wie viele Jahre haben Sie abends beim Wein am Küchentisch gesessen und über die Dinge gesprochen, die Sie mögen? Wie lange haben Sie es gut miteinander gehabt? Lange. Auf der Ablage in der Diele liegt seine Uhr. Wenn er ohne Uhr das Haus verlässt, liebt er sie nicht mehr, denn die hat sie ihm geschenkt. Karatsch schläft noch oben im gemeinsamen Schlafzimmer und schwitzt ein wenig, egal ob Winter oder Sommer. Er hat so viel Körpertemperatur, dass man damit eine kleine Sporthalle beheizen könnte. Allein deswegen schon bin ich froh, dass Karatsch nicht hier ist. Vera ist Lehrerin. An ihrer Berufsschule unterrichtet sie die Maler- und Lackiererklassen und manchmal auch die Installateure, Maurer und Schreiner in Gestaltungstechnik und Deutsch. Die Jungen hören ihr gern zu. Vielleicht liegt es an ihrer Stimme, vielleicht auch daran, dass die Schüler ihrerseits schauen, ob die Alte da vorn sie nicht zum Glühen kriegen. Vielleicht ist auch Veras Art daran schuld, wie sie sich im Unterricht auf das Lehrerpult setzt und die Beine übereinander schlägt, wenn sie die Horde von 18-jährigen Malern, Lackierern, Installateuren, Maurern und Schreinern fragt, wie sie sich das Leben ab 30 vorstellen. und ab 40 erst. Wie man es schaffen kann, dass man gern lebt bis zum Schluss. Ziemlich lange schaut sie sich dann das Schweigen an, bis sie preisgibt, wie sie und ihre beste Freundin sich das Leben einmal vorgestellt haben, in eine große Stadt gehen, am besten nach Berlin und es gleich nach dem Abitur, um in einem riesigen Zimmer einen langen Tisch mit 12 Stühlen aufzustellen für Freunde, für Gäste. Und was ist mit Kindern, fragen dann die 18-jährigen Maler, Installateure, Maurer und Schreiner und manchmal auch die Lackierer, die immer zurückhaltender sind als die anderen. Sind auch nur Gast im Leben, sagt Vera dann. Und einmal hat einer der hübschen Jungen der ersten Reihe seinen Freund angestoßen. Die würde ich heiraten. Würden Sie auch eine Frau heiraten, die liest? Lesen Sie viel? Der Junge ist rot geworden. Klar, hat Vera gesagt. Wieder stieß der Junge seinen Freund an. So eine würde ich sofort heiraten, sogar lieber als eine andere. Warum, hat Vera gefragt. Eine Frau, die liest, kann meine Gefühle besser ausdrücken. Zu Veras Überraschung hat keiner der anderen Schüler gelacht. Sie zieht ihre Wanderschuhe an, lässt Handy und Haustürschlüssel auf dem Dielenschränkchen liegen und geht. Auf dem kurzen Weg durch den Vorgarten liegt kein Schnee. Erst auf der Straße wirft sie die gestreifte Leinentasche mit den Schwimmsachen über die Schulter und dreht sich noch einmal um zum Bungalow. Flachbau, bevorzugte Hanglage, Baujahr 1971. Die Gärtnerei, die den Nachbarn gegenüber gehört, bietet im Moment keinen winterfrischen Feldsalat aus eigener Ernte an. Heute wird auf der Stelltafel nur heute angeboten. Der Bus an der Ecke kommt jede halbe Stunde den Berg hinauf, bis an den Rand der Stadt, um in der Schleife vor Karatschs Haus kehrt zu machen, einige Minuten bei laufendem Motor abzuwarten und wieder zurückzufahren bis zum Hallenbad, bis zum einzigen Hotel, zum Finanzamt und schließlich zur Endstation Bahnhof, wo auf den 4 Gleisen Regionalzüge halten, die schrecklich verwohnt aussehen und die man nur benutzt, wenn man zu jung, zu alt oder zu arm ist, ein Auto zu fahren. Mumien-Express hat Karatsch den Bus genannt. Karatsch, der Name ist ihr noch nie so oft in den Kopf gekommen wie jetzt, da sie in den Silvestermorgen hinausgeht. Er tritt vor seinem Bungalow die Zigarette aus. Heute liest er auf der Stelltafel der Gärtnerei gegenüber und kickt die Kippe auf den Gartenweg. Karatsch trägt Stiefel über den nackten Füßen und das nicht nur zu Hause. Er hasst Socken. Mit den Händen in den Taschen seines räudigen Bademantels schaut er die leere Straße hinauf und hinunter. Was für ein schöner Morgen. Ein Licht liegt auf der gewohnten Umgebung, ein Licht, welches darüber hinwegtröstet, dass das Leben kurz ist. Karatsch geht in seinen Bungalow zurück und schließt behutsam die Tür hinter sich. Die Kippe wird er später aufheben, bevor Vera nach Hause kommt. Das Hallenbad hat an Silvester bis 2 Uhr geöffnet. Nur einmal ist Vera hier gewesen vor Jahren, als Jo noch Kindereintritt zahlte. Bei der Kasse läuft sie gegen das Drehkreuz für den Ausgang. Eine Schwarzhaarige zeigt auf die andere Seite. Dort ist der Eingang, sagt sie mit polnischem Akzent und schiebt einen Spindschlüssel über den Tresen. Ihre Fingernägel sind rot und lang und beutehungrig. Als Vera die Treppe zur Damenumkleidekabine hinaufgeht, wundert sie sich, dass hier noch immer Gummibäume stehen. Vielleicht, weil Gummibäume einen so vertrauenserweckenden Eindruck machen, wie früher einmal Konrad Adenauer. Ihr Spind ist in Reihe F, Nummer 17. Neben ihr schließt eine Frau im Badeanzug ihre Sachen in den Spind Nummer 15. Sie dreht ihr den Rücken zu, während sie sorgfältig dunkle Cordjeans, eine fellgefütterte helle Wildlederjacke und Westernstiefel einräumt. Zuletzt schiebt sie eine blaue Sporttasche in den Spind. Die Frau ist so groß wie Vera, hat ähnlich schmale Hüften und ähnliches Haar. Ein Blond, das sich ändert, wenn der Himmel sich ändert. Wie alt sie ist? Als die Frau sich umdreht und lächelt, ist sie Ende 30 und hat ein Gesicht mit Sommersprossen, das Vera mag. Während sie in schwimmbadgrünen Flipflops Richtung Dusche geht, hält Vera gegen die Tür ihres Spinds gelehnt inne. Wenn Karatsch im Bad daheim schräg hinter ihr steht und unter seinem Rasierer das Gesicht zur Grimasse verzieht, sagt er ihr manchmal, wie alt sie aussieht. Schaut er in den Spiegel über dem Waschbecken, sagt er 35. Senkt er die Lider, um sie von hinten zu betrachten, lächelt er 22. Du hättest Schauspielerin werden sollen, sagt er dann meistens noch. Wenn sie sich danach allein noch einmal im Spiegel betrachtet, fragt sie sich, wieso sie eigentlich Angst vor dem Alter hat, so uralt wie das Bild, das Karatsch von ihr hat, kann sie eh nicht mehr werden. Den Gang an den Spinden entlang folgt Vera der Frau in den grünen Flipflops. Nur eine von 20 Brausen ist in Betrieb und sprüht feinen Wassernebel auf die Frau. Vera drückt auf den Armaturenkopf gleich daneben und die Frau hört auf, sich die Achseln zu rasieren. Niemand sonst ist im Raum. Mit der Unverfrorenheit eines Kindes starrt Vera die Frau neben sich an. Mein Gott, was für herrliche Punkte, die irgendein Gott auf ihrem Gesicht ausgesät hat, damit sie nur Freude erntet. Was für ein Gesicht. Es ist nicht nur voller Sommersprossen, sondern auch voller heller Lichtsprenkel, die die Dezembersonne am letzten Tag des Jahres durch das Glasdach über ihnen auf die Haut wirft. Das Haar, das die Frau hinter die Ohren geklemmt hat, das Aufblitzen der Ohrringe, die sie zum Schwimmen nicht abgenommen hat, der Schatten des Lichts im Ausschnitt ihres Badeanzugs sind wie ein Angebot. Plötzlich hat Vera das Gefühl, sie könnte tatsächlich das Gesicht der anderen ausprobieren wie ein Kleid und dazu deren Leben wie eine zweite Biografie, die genauso möglich gewesen wäre wie die, die zufällig ihre eigene geworden ist. Denn manchmal, wenn Vera mitten in der Nacht aufwacht, denkt sie, sie hat das Wichtigste im Leben vergessen. Wenn sie dann ganz wach ist, hat sie vergessen, was das Wichtigste war. Wasser läuft jetzt auf das Haar der Frau neben ihr und macht es glatt und glänzend und dunkler. Es rinnt weiter über Schultern und Brüste, um von dort in zwei schmalen Bächen in den Bauch und Schenkel abwärts zu laufen und in einem Abfluss zu verschwinden, in dem keine Büschel fremder, toter Haare hängen. Und wieso riecht es in diesem Raum mit den Kalkspuren in den Kachelfugen nicht nach Chlor, sondern nach Kindern, die im See geschwommen sind? Vera fasst sich ins Gesicht, es prickelt. Sind das die Sommersprossen, die bereits zu ihr herüberspringen? Ist was mit meinem Gesicht? Fragt die Frau neben ihr, streift einen der Flipflops ab und stemmt einen kleinen, aber sehr kräftigen linken Fuß beinahe schulterhoch gegen die Kachelwand. Sie seift ihn ein. Jetzt riecht es nach Zitrone. Als Karatsch alle Stühle für sein Heimkino aufgestellt hat, greift er nach der Fernbedienung und holt die Brille aus der Bademanteltasche. Der Beamer, den sich Karatsch und Vera gegenseitig zu Weihnachten geschenkt haben, hat seit Heiligabend die hässliche Zimmerpalme vom Blumenhocker verdrängt. Auf der weißen Wand über Karatschs Kamin wird am Nachmittag, wie an jedem letzten Nachmittag des Jahres, der alte Film laufen, in dem Vera, einmal Stieftochter und jetzt die Frau von Karatsch, vor über 30 Jahren eine der Hauptrollen gespielt hat. Karatsch drückt nervös auf der Fernbedienung herum, herrisch, damit der Sohn die Verunsicherung nicht bemerkt, ruft er: Hallo. Leiser fügt er an. Bitte komm mal. Hallo. Bitte. Können Sie noch?
Ja.
Ja. Trotzdem, den Karat will ich jetzt nicht lesen. Zurück ins Schwimmbad. Darf ich? Bitte. Die Frau in den schwimmbadgrünen Flipflops neben Vera reicht die Flasche mit Duschgel herüber. Vera seift sich ein. Zitrone, danke. Nicht dafür, sagt die Frau. Gefällt dir der Duft? Passt zu uns, oder? Vera schließt die Augen. Zu Hause bei Karatsch werden später die Freunde bei Mettbrötchen und Sekt sitzen. Die Freunde werden in Karatschs Flachbungalow kommen, um gemeinsam den alten Film anzuschauen. Same procedure as every year, wird Karatsch murmeln wie jedes Jahr an Silvester. Der Film läuft, die Zeit bleibt stehen. Die Vera, die ist ja gar nicht älter geworden, wird Gerrit Rochowiak, genannt das Rehlein, sagen, auch wie in jedem Jahr. Ohne die Augen zu öffnen, drückt Vera mit dem Rücken den Wasserknopf. Die Freunde mögen den alten Film, aber Karatsch hängt richtig an dem Streifen. Warum eigentlich? Wieder drückt sie mit dem Rücken den Warmwasserknopf, löst sich in den alten Filmbildern, in dieser unreinen, körnigen Struktur einer immer zu dunkel eingestellten Wiedergabe am letzten Tag des Jahres auf, was das Jahr über war? Ist es das, was Karatsch so gefällt? Löst sich so Jahr für Jahr das soeben Vergangene auf wie eine Faust, wenn die Hand sich öffnet? Neben ihr hört Vera die Frau in den Flipflops noch immer duschen. Ja, die Zeit vergeht, der Film bleibt und Karatsch ist wirklich ein Schwein. Den alten Film schaut er so inbrünstig an, weil er noch immer die Tochter Vera liebt und nicht seine Frau Vera. Wenn er mit ihr schläft, betrügt er Vera mit der Vera von früher, mit jenem mageren, hübschen, räudigen kleinen Ding, das sie einmal war. Wieder drückt Vera mit dem Rücken den Warmwasserknopf. Geahnt hat sie das immer, gewusst auch, wenigstens bis zu der Grenze, bis zu der man so ein Wissen zulässt. Gewehrt hat sie sich nie. Ohne die Augen zu öffnen, merkt sie, wie die Dusche nebenan sich abstellt und die schwimmbadgrünen Flipflops zur Tür schlappen. Ich verschwinde dann mal, ruft die Frau. Wie fröhlich das bis zu ihr herüberklingt, diese Sache mit dem Verschwinden. Guten Rutsch. Danke. Die Schwingtür schwingt nach, während sich die Schritte auf dem Gang mit einem schmatzenden Geräusch entfernen. Wie zufrieden das klingt. Vera öffnet die Augen, jetzt wo das Wasser über ihrem Kopf sich ebenfalls abgestellt hat. Sie steht da, verlassen im Dampf des Duschraums. Nur das Zitronenduschgel ist noch da. Vergessen? Geschenkt? Egal. Ich gehe dann auch mal verschwinden, sagt sie laut und greift nach dem Duschgel. Ob es das gibt, dass man sich Sommersprossen tätowieren lässt? Ich habe meinen Schlüssel verloren. Welcher Gang? Welche Nummer? F15. Der Schwarze mit dem Wischer starrt Vera an, wie der Überlebende eines Unglücks, dem man soeben gesagt hat, dass er alles noch einmal durchmachen muss. Wo kommen Sie eigentlich her? Aus Somalia. Warten Sie mal einen Moment hier. Mit so wenig Eile, wie er zwischen den Gängen aufgewischt hat, geht er Richtung Ausgang und kommt mit einem Generalschlüssel zurück. Was ist denn in dem Schrank? Meine Wildlederjacke, meine Westernstiefel und so. Umständlich schließt der Schwarze den Spind auf und schaut hinein. Exakt, sagt er. Aber einen Ausweis haben Sie nicht dabei? Er holt die dunkelblaue Sporttasche aus dem Schrank und tippt auf den verschlossenen Reißverschluss. Haben Sie? Aber doch nicht, wenn ich schwimmen gehe, murmelt sie und ist dicht an ihn herangetreten. Sie hat die Zähne aufeinander und die Arme um den nassen Leib geschlagen. Er riecht nach Schweiß. Einmal als Kind hat sie Geschichten gelesen, in denen dieser Geruch bei Missionaren und Kolonialisten Schlimmes angerichtet hat. Die meisten Bücher, die sie gelesen hat, hatte sie von Karatsch ausgeliehen. Ich glaube Ihnen auch so, Lady, sagt er, und ausnahmsweise nehmen wir heute keine Extragebühr für den verlorenen Schlüssel, ist ja Silvester. Und mein Geburtstag. Glückwunsch, wie alt werden Sie denn? So viel Direktheit hat sie nicht erwartet. 38. Oh, nochmals Glückwunsch, sieht man Ihnen gar nicht an. Er hebt einen Daumen. Auf der hellen Haut des Handballens ist ein Tattoo von zwei Flügeln. Wieder einmal fällt Vera auf, dass schwarze, weiße Handflächen haben, so als hätte irgendjemand etwas ganz anderes mit ihnen vorgehabt. Was ist denn das für ein Tattoo? Flügel von einem Engel, sagt er, und schönen Tag noch. Der Schwarze folgt seinem Wischer Richtung Dusche und Vera verschwindet in der Umkleidekabine. Danke, sagt sie, als sie die Tür hinter sich schließt und zieht den Reißverschluss der blauen Sporttasche auf. Der Ausweis steckt im Seitenfach. Salome Schreiner, geboren in der gleichen Stadt wie Vera, aber 10 Jahre später. 10 Jahre jünger also. Was hat Vera eigentlich die letzten 10 Jahre gemacht? Dem eigenen Leben zugeschaut, wie man Farbe zuschaut, wenn sie trocknet? Sie setzt sich auf die schmale Bank unter dem Kabinenspiegel und nimmt die fremde Wildlederjacke auf den Schoß. Mit den Fingern kämmt sie das Fell am Kragen. Als sie die Westernstiefel anzieht, passen sie. Jetzt muss sie nur noch aufstehen und gehen. Wie ein Dieb öffnet sie mit ihrem Schlüssel Spind Nummer 17, holt ihre Geldkarte aus dem Portemonnaie, wirft einen Blick auf das Foto vom Sohn. Jo, schlafend auf dem Sofa daheim und mit der Fernbedienung des Fernsehers in der Hand. Ein Lächeln liegt auf seinen Lippen, als habe er gewusst, dass ihn jemand dabei anschaut, wenn er fotografiert. Die Zukunft wirft ihr Licht auf sein Gesicht von innen und von außen. Er ist ein fertiger Mann und wird es ab jetzt ohne sie schaffen. Ganz sicher, wiederholt sie sich. Bis da. Sie gucken so erstaunt. Danke.
Ja, vielen Dank. Also wenn Sie es noch aushalten, wir haben noch ein bisschen Zeit, könnten noch ganz kurze Gespräch machen, wenn es in Ordnung ist. Judith, du hast gestern, wie du eben aus diesem letzten Roman gelesen hast, der letzte Roman ist ganz anders aufgebaut, er ist eigentlich ähnlich, auch aus den Perspektiven von den verschiedenen Figuren. Und dann hast du gesagt, du hast beim letzten Roman zum ersten Mal über diese Figur der Frau von Schrey, die Ich-Perspektive gewählt. Und du hast das als eine große Befreiung empfunden und beschlossen, ab jetzt auch in der Ich-Perspektive einen ganzen Roman zu schreiben, also der nächste. Und dieser Gedanke, dass die Ich-Perspektive befreiend wirkt, weil er, also wenn ich es richtig verstanden habe, er schafft dir Freiraum, von dir selbst wegzugehen. Und was ja nicht so naheliegend ist, dass man so
gar
denkt.
Nicht. Aber, nee, ja, gar nicht.
Aber natürlich interessant und die Schlussfolgerung daraus natürlich wäre jetzt, wenn man weiterdenkt, das heißt, wenn du die Figurenperspektive, so wie jetzt aus der Perspektive von Vera wählst, dann steckt ziemlich viel von dir in den Figuren drin. Und dann fragt man sich natürlich, Leser sind furchtbar lästig eigentlich, möchte immer auf den Spuren der Autorinnen, was ist denn jetzt von ihr da drinnen und so. Und ich habe mich gleich auf die Suche gemacht und dachte, Vera, der Name, wie wählst du eigentlich die Namen aus? Und bin auf Veras Coronel gekommen. Veras Coronel.
Da bin ich gar nicht drauf gekommen, also, ist ja toll.
Ja, ich erzähle jetzt was von Veras Coronel. Also das Coronel ist der Name von der Tanzgruppe, die Judith Kuckart 1984 gegründet hat. Judith Kuckart ist Tänzerin, für diejenigen, die es noch nicht wissen. Und du beziehst dich bei diesem Namen Coronel auf die legendäre Tänzerin Vera Coronel aus den 20er Jahren. Sie ist sehr jung gestorben, hieß Vera irgendwas anders, Leimann oder ganz normaler Name. Und Skoro kommt von Russisch schnell, schnelles Mädchen. Mhm. Sie war äußerst temperamentvoll. Und dann bin ich auf eine Archivseite von modernen Tanz gestoßen und dort ist die Erzählung, Vera Skoronel stürmt irgendwann einmal raus aus dem Ballettsaal, hüpft durch ein Fenster in den Garten raus und jemand schreit, sie hat mein Kleid gestohlen.
Ja. Ja, ja, das wäre jetzt eine Parallele, genau.
Ja, ja. Muss aber überhaupt keine sein.
Nee, ich kannte die Geschichte auch gar nicht. Ja. Also, ja. Aber das war schon eine ganz extrem wilde Frau. Also die hat zum Beispiel, die hat sehr gern getrunken und ist mit 26 gestorben. Und ich habe meine Company nach ihr benannt, weil wir waren damals alle so Anfang 20, als wir uns zusammengetan haben. Und die hat, die hat ziemlich viel geklaut. Und wenn sie also nichts zu trinken hatte, hat sie das Parfüm ihrer Mittänzerin geklaut und hat das gesoffen. Das ist auch extrem, also ein sehr extremes Mädchen, ja.
Ja, möchtest du uns was verraten? Wie wählst du zum Beispiel die Namen deiner Figuren aus? Oder passiert das einfach oder realisierst du erst später, ach ja, da ist ja was von mir drinnen?
Also Merit ist eine Figur, die kommt, das ist die beste Freundin von Vera, die Tochter vom Kaufhaus Wünsche, also die Nachfahrin vom Kaufhaus Wünsche. Und die kommt bei mir schon häufiger in Büchern vor. Da gebe ich immer einen anderen Namen. Aber ich möchte, dass sie immer wieder mitspielt, weil das einfach so eine extreme Figur ist, die auch jetzt ganz einfach autobiografisch in meine Kindheit gehört. Und ich habe mich immer gefragt, wie konnte so ein wildes Mädchen in dieser Kleinstadt überhaupt überleben? Und Karatsch ist ganz simpel. Ich finde das als Wort so toll. Ich finde Karatsch war mein Rennfahrer. In 50er Jahren, glaube ich. Und ich komme aus einer kleinen Stadt am Rand vom Ruhrgebiet und mein Vater und Franz Josef Degenhardt, weiß ich nicht, ob Ihnen das was sagt, dieser Liedermacher, sind gleicher Jahrgang und sind sehr eng befreundet gewesen und der Degenhardt hatte den Spitznamen Karatsch. Und mein Vater hat immer Karatsch gesagt, bevor ich überhaupt wusste, was das Wort ist und fand dieses Wort so aufregend. Karatsch fand ich einfach ein super Wort. Deswegen. Und wenn dann einer Friedrich heißt, kann man schon ahnen, dass er etwas ganz anderes ist als Karatsch. Nämlich, naja, so ein Junge mit Mittelscheitel. Ne? So. So mache ich das dann ungefähr. Bitte? Genau. Aber der hatte die Kurz, genau, der war das und der hatte die Kurz, sie haben alle Karatsch immer gesagt, ja. Ja, Sie kennen den noch, ne? Ja.
Ja, ich kenne ihn auch noch sehr gut. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern,
ja, ja.
Sing
ja.
Nicht ihre Lieder.
Geh doch in die Oberstadt. Mach's wie deine Brüder.
Weil du jetzt Merit erwähnt hast, das ist diese Parallelfigur zu Vera oder diese ganz enge Freundin, ganz wichtige Figur. Und einmal sagt Merit, alles Erbauliche ist Teufelswerk. Mhm. Ist das auch die Meinung der Autorin Judith Kuckert?
Ja, ich finde, ich weiß nicht, ich bin relativ früh aus Verzweiflung zum Lesen gekommen, weil das so öde war in der Stadt, aus der ich komme, also die Stadt auch von Franz Josef Degenhardt, die Stadt heißt Schwelm, ich hoffe, es ist keine Schwelmerin hier, weil ich habe letzte Mal schon total Ärger gekriegt, das war dann die Dame, die in dem Moment aufgestanden ist und rausgegangen ist. Und das ist eine kleine Stadt am Rand vom Ruhrgebiet und da war eigentlich die Stadtbücherei, die einzige Rettung. Da war Vorlesestunde und so bin ich ganz früh einfach ans Lesen gekommen und wir hatten eine Vorleserin, die hat nicht die erbaulichen Geschichten gelesen, die hat sofort Pippi Langstrumpf gelesen und ich fand immer Literatur oder Lesen, das mich aufregt und neugierig macht und vielleicht sogar in Irritationen stürzt, viel schöner als das behagliche Lesen. Und da Merit noch viel schlimmer ist als ich, sagt ihr das auch. Sie ja. Können sich vorstellen, was jetzt mit Vera passiert. Ne? Die nimmt einen der wenigen Züge raus aus der Stadt, fährt zum nächsten Flughafen, nimmt den letzten Flieger und fliegt nach London und ist dann in London verschwunden. Und ich finde, Verschwinden ist einfach auch, also die kommt wieder nach Haus irgendwann so, aber ich finde einfach dieses Motiv des Verschwindens so ein unglaublich spannende Geschichte, sowohl fürs eigene Leben als auch für das Leben, wenn man das Leben von anderen liest. Ne?
Ja, aber das Schöne ist auch, dass die Figuren in Judith Kuckerts Werk immer wieder auftauchen. Das hat dann so eine Art Suchtwirkung, zumindest bei mir, ausgelöst. Denn wirklich, also diese vielen, vielen Romane, die kommen immer wieder. Mhm. Und manchmal mit anderen Namen, aber man fühlt sich dann irgendwann wie so in einer Familie. Und ja, und liest dann, wartet immer und sagt, wann kommt das Nächste? Ich möchte es aber auch lesen. Ja. Und deshalb hoffen wir, dass du ja, weiterhin viele Erzählungen und Romane schreibst.
Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich bei jedem Roman, wenn ich ungefähr am Ende des ersten Drittels denke, ich, wieso machst du das? Bist du wahnsinnig? Du weißt doch, was das für eine Anstrengung ist. Und ich mache es dann trotzdem wieder. Aber ich sage bei jedem, also sagen wir mal so, ab dem 5. habe ich gesagt, das ist mein letzter. Jetzt bin ich schon bei Nummer 11, glaube ich. Nee, bei 12 bin ich jetzt. Den habe ich jetzt auch fast fertig. Aber ich habe auch schon wieder allen erzählt, das ist jetzt mein letzter. Und das ist so wie jemand, der Wolf. Und alle sagen, da kommt doch gar kein Wolf.
Die mit 13 spinnt, kann man nicht auch. Ja. Ja. 13 kann nicht die letzte Zahl sein.
Nee.
Ja, ich glaube, es ist heiß, ja. Die Zeit ist um.
Vielen Dank, dass Sie das ausgehalten haben. Das ist echt. Ja. Danke.